Sie hören jetzt SWR1 Leute als Podcast mit Nicole Köster.
Vom erfolgreichsten Film aus den 90ern, Der bewegte Mann, über das Wunder von Bern, Deutschland, ein Sommermärchen, bis zu Die Päpstin und Schoßgebete. Ich könnte jetzt noch eine ganze Weile was aufzählen, aber wir wollen ihn ja zu Wort kommen lassen, unseren Gast heute Vormittag, Sönke Wortmann. Schönen guten Morgen erstmal.
Guten Morgen und danke für die Einladung.
Sehr gerne. Sind Sie eigentlich ein Morgen- oder Abendmensch?
Ich bin ein Abendmensch, kein Nachtmensch, aber eher abends. Ich brauche morgens eine Weile, bis ich wach bin. Jetzt ist aber schon 10 Uhr, dann geht's. Aber so richtig lebendig werde ich dann erst so ab 4.
Wie fiel denn gestern Abend die Entscheidung dann aus? Für Sommerfest, Ihr neuer Film, der anlief in den Kinos, oder doch Confett Cup?
Das raten Sie mal.
Ich tippe mal auf Confett Cup.
Nein, natürlich nicht.
Ich dachte, Fußball, der Fußballer ist in Ihnen noch immer
nein,
nicht so
nein,
groß.
Nein, das ist alles nicht so wichtig und erst recht dieser Confett Cup nicht. Also eine Weltmeisterschaft gucke ich mir natürlich an, aber nicht das da.
Das heißt, Sie waren im Kino?
Ich war im Kino, ich war auch in Stuttgart. Wir hatten so eine Art Stuttgarter Premiere gestern. Und ich war sehr glücklich, weil die Leute den Film sehr mochten und deswegen macht man es ja. Und dann ist es auch schön, da zu sein. Und ich bin im Moment so ein bisschen auf Deutschland-Tournee, wie man so sagt. Und es ist anstrengend, aber sehr schön, diese Rückmeldung, die man dann bekommt.
Gab es auch eine Rückmeldung, die Sie überrascht hat?
Nee, sagen wir so, der Film spielt ja im Ruhrgebiet. Wir werden sicher gleich noch ein bisschen drüber sprechen. Und dass es dort ja relativ triumphal aufgenommen wurde, hat mich jetzt gefreut, aber auch nicht wirklich überrascht. Aber dann, je weiter man wegkam dann vom Ruhrgebiet, da war es eigentlich, die Reaktionen waren sehr ähnlich. Und das hat mich gefreut, dass es nicht so lokal verortet wird, sondern eigentlich in ganz Deutschland verstanden wird.
Ja, und die Ruhrgebietler haben ja auch große Sympathien überall in Deutschland. Es ist nach einem Buch von Frank Gosen entstanden. Sie haben dann auch das Drehbuch geschrieben. In diesem Buch kommt jemand zurück an seinen Heimatort, eben ins Ruhrgebiet, um seinen verstorbenen Onkel zu beerdigen. Was haben Sie im Drehbuch geändert?
Ja, es ist nicht mehr der Onkel, sondern es ist der Vater. Ich habe das versucht, so ein bisschen auf mich dann auch zurechtzuschneiden. Ich finde natürlich, es ist wesentlich emotionaler und direkter, wenn der Vater stirbt, als wenn der Onkel stirbt. Ich hatte die Erfahrung auch schon gemacht vor vielen Jahren. Das ist eine komische Situation, wenn die Eltern auf einmal nicht mehr da sind. Und deswegen ist es einer der wenigen Änderungen, die ich sozusagen im Roman vorgenommen habe. Aber Frank Gosen, der Autor, war auch sehr damit einverstanden. Und manchmal habe ich das Gefühl, der dachte so, hätte mir auch einfallen können.
Es geht dann darum, dass er seine Jugendliebe Charlie wieder trifft, die er eben lange nicht gesehen hat. Haben Sie da auch an Ihre eigene Jugendliebe von damals einmal gedacht?
Nee, habe ich nicht. Also das hätte mich auch ein bisschen irritiert, weil die war nicht so groß, sondern das war so die Zeit, wo man so miteinander gegangen ist, wie es bei uns hieß damals. Ich weiß nicht, ob das woanders auch so hieß. Und nach einer Woche ging sie dann schon mit meinem besten Freund und ich war sehr traurig. Die zweite, an die ich mich erinnere, die hatte schon einen Freund, der hatte ein Auto, da hatte ich auch keine Chance. Also ich war da eher, ich hatte da eher ein bisschen Pech am Anfang.
Gut, das heißt aber, wenn man am Anfang Pech hat, hat man hinterher vielleicht umso mehr Glück.
Ich glaube auch, das Glück musste ich mir verdienen.
Gestern Abend ist Ihr neuer Kinofilm Sommerfest angelaufen. Das ist das erste Mal seit Das Wunder von Bern, dass Sie selbst auch das Drehbuch geschrieben haben. Kamen da beim Schreiben des Drehbuchs auch eigene Erinnerungen von früher wieder hoch?
Ja, das war ganz sicher so. Ich muss sagen, ich schreibe sehr ungern eigentlich, weil es so eine einsame Arbeit ist. Aber die Leute, die ich kenne, die es können, hatten alle keine Zeit. Und dann habe ich gesagt, dann mache ich selber mal. Und dann hat es aber großen Spaß gemacht, unter anderem deswegen, weil man fühlt sich dann doch wieder an alte Zeiten erinnert. Ja, bei mir im Ruhrgebiet an Jugendlieben. Und das war natürlich nicht immer freundlich. Aber irgendwann war ich dann auch so weit, dass ich dann auch mal gehört wurde. Also es war eigentlich nur tragisch. Und insofern bin ich da doch wieder in meine Jugendzeit emotional und zurückversetzt worden manchmal.
Gibt es denn auch im Film dann Originale? Also es gibt ja die Schauspieler, die Sie extra besetzt haben, die auch im Ruhrgebiet aufgewachsen sind, damit auch dieser Bezug da ist. Gibt es denn auch vielleicht Menschen, die überhaupt keine Schauspieler sind?
Im Film meinen Sie jetzt? Ja, gibt es schon. Es war relativ lustig, so bei den Vorstellungen im Kino, bei denen ich dabei war, wurde schon gefragt, ob das denn alles Laien wären. Und jetzt kann man Es gibt zwei Interpretationen dafür. Also A, weil die entweder ganz schlecht waren und das so auffiel, oder weil sie besonders gut waren und so besonders authentisch waren. Und zum Glück war es dann immer die zweite Möglichkeit. Trotzdem sind zwei, drei Leute dabei, die vorher noch nicht vor der Kamera standen. Unter anderem eine 76-jährige Schauspieldebütantin, die aber so originell und so ein solches Original ist, dass man sowas auch wieder nicht spielen kann. Das muss man sein, oder? Weil lernen kann man das dann nicht. Und dann haben wir die direkt genommen, eine Bochumer Kneipenwirtin, die dann auch sofort Publikumsliebling wurde überall.
Die hat vielleicht jetzt noch eine große Schauspielkarriere vor sich. Oma Enne ist das wahrscheinlich, oder?
Ja, ja, die Oma ist es, gespielt von Elfriede Fey. Und das würde mich natürlich freuen. Aber es ist ja selten, dass man, wenn man auf die 80 zugeht, gibt es ja kaum Rollen noch. Ne? Sowas wird ja selten
Sie
geschrieben.
Sie haben es ja in der Hand, Sie sind ja Drehbuchautor.
Ja, das stimmt, aber es muss ja auch zum Film passen und zur Geschichte. Und eine Oma kommt ja auch nicht in jedem Film vor.
Bei welcher Szene beim Schreiben des Drehbuchs hatten Sie denn ganz besonders großen Spaß?
Ja, also ich habe... Generell habe ich sehr großen Spaß gehabt und am meisten vielleicht dann doch über die Änderungen, die ich gemacht habe. Natürlich mochte ich den Roman von Frank Goosen sehr gerne, aber man muss es ja in eine andere Form gießen, man muss es ja filmischer gestalten, als ein Roman das kann. Und ich glaube, also laut Frank Goosen ist mir das beim Ende sehr gut gelungen, das ich jetzt natürlich nicht nacherzählen kann, aber da wird es dann sehr poetisch auf einmal. Und das hat die Leute sehr berührt, habe ich gemerkt.
Es steckt auch sehr viel Melancholie drin. Wie melancholisch ist Sönke Wortmann?
Sehr melancholisch. Ich weiß auch nicht warum. Ich würde sagen, eine russische Seele, dabei komme ich gar nicht daher. Aber ich bin sehr, ja, wo man mir das nicht unbedingt ansieht. Sie haben ja auch vorhin gesagt, ich gucke so streng, aber ich fühle immer ganz anders.
Und wie äußert sich das, wenn Sie melancholisch sind? Vielleicht streng gucken? Ich weiß es nicht.
Ja, vielleicht streng gucken. Ich selber weiß auch nicht so genau. Ich merke nur immer, dass ich bei bestimmten Anlässen dann auch relativ schnell Tränen in den Augen habe. Also wenn zum Beispiel bei so einer Olympiade eine bulgarische Gewichtheberin überraschend Dritte wird und Bronze gewinnt, und dann könnte ich schon mitheulen vor Rührung, wenn ich die dann auf dem Treppchen sehe und sie so überwältigt ist, sowas. Also das sind eher die positiven Sachen, die gefühlsmäßigen Sachen, die mich dann auch mitreißen könnten.
Ja, was ja vielleicht dann auch einfach empathisch ist.
Ja, ein schönes Wort dafür.
Sönke Wortmann ist ein politischer Mensch. Sie sind Mitglied auch bei Die Grünen. Heute Morgen gab es die Abstimmung im Bundestag für die Homo-Ehe. Also Sie auch automatisch für die Homo-Ehe?
Ja, automatisch nicht. Es ist ja auch noch eine Gewissensentscheidung für jeden Politiker oder Leute, die abstimmen sollten. Aber da bin ich dann doch mit dieser Partei einig, und wir waren alle dafür. Und es gibt ja auch gute Gründe.
Ja, das war das viel zitierte Zitat von Angela Merkel mit der Gewissensentscheidung. Es gab ja auch vorher den Fraktionszwang. Wie sehen Sie das bei solchen Entscheidungen?
Naja, also bei diesen, da finde ich es jetzt nicht so wichtig. Also da finde ich Gewissen wirklich, wirklich entscheidender als Fraktionszwang, muss ich sagen. Und es macht ja auch total Sinn, diese Entscheidung, wie ich finde. Ne? Und ich habe mal ab und zu gehört, so, ja, wieder die Natur und so. Aber das ist ja gar nicht so, wenn man dann weiß, dass, ich glaube, 1500 Arten auf dieser Erde auch in homosexuellen Beziehungen leben, ist auch ein Teilbereich dieser wunderbaren Welt, in der wir leben.
Wie ist es bei Ihnen im Freundeskreis? Wird es jetzt nochmal Hochzeiten geben?
Das kann ich mir vorstellen. Also ich habe schon Freundinnen, die letztes Jahr geheiratet haben, aber jetzt sind es ja andere Voraussetzungen. Es ist ja auf einer anderen rechtlichen Ebene. Ob die es nochmal machen, weiß ich nicht. Also vielleicht, ich finde auch so eine Hochzeit ist ja auch was Einmaliges. Ich glaube, jetzt werden sie wahrscheinlich den Verwaltungsakt nochmal machen, aber ohne große Party.
Wie sieht denn derzeit Ihr politisches Engagement aus? Sie waren auch in der Bundesversammlung bei der Abstimmung zum Bundespräsidenten 2010, 2012. Mhm. Wie sieht es gerade aus?
Ja, ich bin ja eher sowas wie eine Parteileiche, also schon Mitglied dieser Partei, aber ich liebe ja meinen Beruf auch so und den mache ich gerne, und das ist viel Arbeit, so dass ich natürlich nicht zu anderen Dingen eigentlich gar nicht komme. Also meine Tätigkeit selber ist jetzt nicht wirklich politisch im Sinne von parteipolitisch oder so, aber ich bin natürlich engagiert für verschiedene Organisationen. die auch mit dieser Partei gar nicht unbedingt was zu tun haben. SOS Kinderdörfer ist zum Beispiel so mein Heimatverein.
Wo ja auch der Erlös von Deutschland ein Sommermärchen hinging.
Genau. Und ja, ich versuche mich sozusagen da auf sozialer Ebene ein bisschen zu engagieren, weil ich ja so viel Glück hatte. Und das muss man auch ein bisschen weitergeben, finde ich.
Ist man denn dann auch versucht, als Regisseur eine politische Haltung in irgendeiner Form auch in einen Film mal unterzubringen? Und sei es nur vielleicht ein veganes Essen oder etwas Vegetarisches?
Ja, das ist es. Ich glaube nur, man darf das nicht so auf die Fahnen schreiben. Man muss das, wenn, dann subtil machen. Es gab ja eine Phase im deutschen Kino vor, weiß ich nicht, 30 Jahren, wo man ja mit dieser Einstellung, ohne diese Einstellung gar nicht angefangen hat, einen Film zu machen. Also der Unterhaltungsaspekt kam ja viel zu kurz. Das ist jetzt anders geworden. Aber natürlich ist die politische oder die Haltung des Regisseurs fließt immer bewusst oder unterbewusst.
Geben Sie uns ein Beispiel. Wo war das zuletzt?
Ich denke jetzt immer bei Sommerfest, aber da fällt mir gerade nichts ein. Also nicht jeder Film gibt einem auch die Möglichkeit dazu.
Wir wollten über die Ruhrgebietsklischees sprechen, die Sie auch vermeiden wollen. Wie ist Ihnen das gelungen jetzt im aktuellen Film Sommerfest, der ja im Ruhrgebiet auch spielt?
Ja, wie ist mir das gelungen? Ich hoffe, es ist mir gelungen, weil es ist ja, wenn man einen sogenannten Heimatfilm macht, dann hat man mit Dingen zu tun, die da einfach stattfinden. Also die Leute bei uns zu Hause sagen gerne mal dat und wat und haben auch komische Sachen an. Und das wird dann leicht mal als Klischee missinterpretiert, wie ich finde. Aber weil es die Leute auch gibt, in echt, finde ich das einfach nicht so. Und da gibt's gab's Kommunikationsprobleme mit Leuten, die sagten, gibt's doch gar nicht. Und dann würde ich aber sagen, wenn ich da 10 Minuten an der Autobahn stehe, habe ich bestimmt zehn Leute im Trainingsanzug gerne mal weiß, die ich denen zeigen können und die auch dat und wat sagen.
Und diese Klischees zu vermeiden, warum ist Ihnen das selbst auch ein Anliegen? Weil man sonst eben auch wieder so sehr auf Lokalkolorit schließt, das sagten Sie eben mal.
Ja, es hat so mit dem richtigen Maß zu tun, glaube ich. Es ist ja auch eine Komödie, die kommt ja ohne Klischees auch gar nicht aus. Sie werden mir wahrscheinlich keine einzige Komödie kennen, die ohne Klischees auskommt. Also es macht ja auch Spaß und Leute erwarten das auch ein bisschen und man muss dann mit denen spielen.
Weil es da ja auch immer darum geht, die Klischees dann zu brechen, gerade auch
eben,
in der Komödie.
Genau, das wollte ich gerade sagen. Spielen und sie dann eben zu brechen, das finde ich schon wichtig und das wird manchmal nicht verstanden und da bin ich ein bisschen empfindlich, weil ich selber Klischees ja eigentlich, wenn es zu viel ist, es gibt so eine rote Linie und wenn es dann zu viel ist, dann ärgert mich das, wenn ich es sehe und deswegen versuche ich das in meiner Arbeit auch zu vermeiden.
Haben Sie Lust auf einen kleinen Sprachkurs in Sachen Ruhrpottdeutsch?
Weiß ich nicht, ob ich Lust habe, mal gucken, aber...
Also Pommes-Schranke kennen im Süden tatsächlich noch einige nicht, aber können Sie ja sicherlich schnell aufklären.
Ja, das sind diese französischen Kartoffeln mit Ketchup und Mayonnaise.
Sich beömmeln?
Sich großartig amüsieren.
Betuppen?
Jemanden übers Ohr hauen.
Fitsch?
Weiß ich nicht.
Fitsch, kennen Sie nicht?
Nee.
Ach, vielleicht sind Sie kein Schnäppchenjäger. Sie haben das nicht nötig.
Ich wenn bin man sagt, kein ich Schnäppchen.
Fitsch gemacht, dann hat man...
Habe ich nie gehört. Sind Sie sicher, dass es Ruhrdeutsch ist?
Ja, ich habe nachgeguckt.
Okay.
Also im Sauerland sagt man es auch, daher kenne ich es.
Ja, wahrscheinlich. Ja.
Aber es fällt auch unter Ruhrgebiet.
Mhm.
Mal gucken, was Sie sagen zu Killefit.
Das glaube ich, Killefit ist entweder also so Kleinigkeiten, so Nippes.
Mhm,
gibt auch einen Schnaps, der so ähnlich heißt.
Okay. Trinken Sie Schnaps?
Ganz selten.
Also Killefit, ja, so unter Unsinn fällt es.
Ja, ja, ne? Ja.
Ja.
Genau, wird man so kauft, aber gar nicht unbedingt braucht.
Ganz genau.
Ja.
Ja. Malochen.
Arbeiten, der ist leicht.
Ja. Und einem Klischee aus dem Ruhrgebiet entsprechen Sie auch. Sie sind nämlich der Sohn eines Bergmanns. Darüber reden wir dann nach 11.
Oh, das ist wieder kein Klischee. Ich bin einfach der Sohn eines Bergmanns.
Ja, man könnte es vielleicht als Klischee verpacken, aber es gibt dann eben auch dort sehr viele, ne?
Ich möchte feststellen, ich hatte 6 von 7 Punkten.
Oh, Sie haben sogar mitgezählt. Was hatten Sie in Mathe?
3 minus.
Gut.
So durchschnittlich.
Die Spielervereinigung Erkenschwick hatte auch mal einen Spieler, Sönke Wortmann, der stieg im Fußball aus und wurde einer der erfolgreichsten deutschen Regisseure und Filmproduzenten. Wissen Sie, wo die Liga Erkenschwick aktuell steht und spielt?
Ich glaube in der 5. Liga.
Mhm.
Sicher bin ich nicht, die sind jetzt abgestiegen. Von der 5. in die 6. Aber lustig ist ja Spielervereinigung Erkenschwick, da merkt man, dass sie sich mit Fußball nicht so auskennen. Man muss es ja auch nicht überall auskennen.
So ein elementarer Fehler, den man da macht.
Nee, überhaupt
oder?
Nicht. Nee. Ja, der Fehler. Spielervereinigung hört sich an wie eine Gewerkschaft. Aber Fußballvereine.
Wie heißt es denn richtig?
Spielvereinigung.
Ach.
Da gibt es
ja
viele Vereine, die so heißen. Und SPVGG abgekürzt.
Genau.
Ja. Aber es ist keine Spielervereinigung.
Ich fand auch Erkenschwick schöner als Spielervereinigung.
Ja, das klingt auch lustig. Ja. Dieser Ort im Ruhrgebiet, der sehr klein ist, aber was ein großer Traditionsverein, die auch mal in der zweiten deutschen Liga gespielt haben früher. Und aber das kennt man nicht mehr unbedingt, schon gar nicht hier im Schwabenland. Und deswegen klingt das immer ein bisschen unfreiwillig komisch.
Ich kann jetzt vielleicht weiter mit Fußballunwissen protzen und Ihnen unterstellen. Bei Ihnen hätte ich gedacht, Sie hätten die Position des Stürmers. Liege ich völlig daneben?
Ja, aber das sieht man mir ja auch nicht an. Also man sieht einem ja nicht an, wo man spielt. Ich war eher immer hinten. Verteidiger, würde ich mal sagen. Heute sagt man Viererkette.
Was hat Sie daran gereizt?
Fußball zu spielen?
Nee, gerade diese Position auch auszufüllen. Denn dafür muss man ja auch so ein bisschen gemacht sein, oder?
Ja, das, sag mal so, also Stürmer sind natürlich, wer richtig Tore schießen kann, der ist natürlich noch wertvoller. Und die es nicht so gut können, die gehen dann nach hinten, so wie ich.
Na, aber Sie haben es ja immerhin auch noch bis zu Westfalia Herne geschafft.
Ja, immerhin, da haben Sie es aber Mühe gegeben.
Ja.
Ne? Dann nicht Westfalica gesagt, sondern
nee.
Westfalia. Ja, auch ein Verein damals in der dritten Liga, da habe ich gespielt, aber auch nicht sehr lang. Ich habe sehr früh auch schon wieder aufgehört mit 19, weil ich immer das Gefühl hatte, ich würde was verpassen im Leben. Ich wollte immer reisen und die Welt sehen und das ließ sich nicht vereinbaren und dann habe ich aufgehört.
Gab es irgendeinen Beruf, den Ihr Vater für Sie vorgesehen hatte?
Nee, hatte er nicht. Er selber war ja Bergmann, haben Sie ja schon mal erwähnt. Er hat sie jetzt nicht unbedingt den Plan mit mir, dass ich in seine Fußstapfen trete. Dafür wusste er, dass die Arbeit viel zu hart war. Das wollte er mir ersparen. Und wir haben alle eine gute Schulbildung bekommen, Abitur, und dann stand uns das Leben offen. Also dafür haben die auch meine Eltern auch sich sehr eingesetzt. Es war so die Generation, die gesagt hat, mein Kind soll es einmal besser haben als ich.
Können Sie sich noch an den allerersten Film, den Sie gedreht haben, erinnern? Was war das?
Ja, klar. Das ist ja nicht so. Es ist schon lange her, aber nicht so lange her. Ich habe mal einen Kurzfilm gedreht im Rahmen meiner Ausbildung an der Filmhochschule München. Der hieß Nachtfahrer.
Ja.
Ging natürlich um einen Taxifahrer. Ist immer alles autobiografisch.
Sie haben auch einen
Taxischein.
Genau,
ist ja alles autobiografisch in dem Alter. Und ich würde mir den nie wieder angucken, weil ich glaube, er ist viel zu kitschig geworden.
Wobei, Sie haben ja auch schon dafür, ich glaube auch, für Nachtfahrer einen Preis bekommen, ne? Am Royal College of Art für Nachtfahrer, habe ich hier auf der Liste stehen.
Ja, das stimmt sogar, genau. Also das war eine englische Filmschule in London, die sozusagen der Spezialpreis war. Ich durfte ein Jahr in London studieren, auf deren Kosten, und das habe ich sehr gerne angenommen, den Preis.
Und bei Nachtfahrer ging es dann um einen Taxifahrer, aber was war der Inhalt?
Ich traue mich das gar nicht zu sagen. Natürlich, es hat es mit Liebe zu tun und verliebt sich dann in einen Fahrgast und versucht, den wieder zu finden. Und das ist nicht so leicht und so.
Und wenn Sie jetzt sagen, Sie trauen sich das gar nicht zu sagen, ist Ihnen das jetzt heute peinlich aus der Sicht oder sind Sie auch stolz auf den Film?
Nee, da bin ich nicht stolz auf den Film, weil, wie soll ich sagen, es ist ja auch andererseits auch wieder ganz lange her. Mein Problem ist generell, dass ich meine eigenen Filme mit großem Abstand betrachte, weil wenn ich sie sehe, dann sehe ich immer nur die Fehler, die ich gemacht habe oder was ich hätte besser machen können. Das heißt nicht, dass ich Perfektionist bin, aber ich ärgere mich dann und denke, ach, das hätte man doch alles viel besser machen können. Deswegen gucke ich mir einen Film in der Premiere an, zum letzten Mal und dann eigentlich nie wieder.
Deutschland, ein Sommermärchen, wurde mit mehr als 4 Millionen Kinobesuchern ein Riesenerfolg. Regisseur Sönke Wortmann bei uns heute Vormittag. Sie haben da ja auch ganz viel recherchiert, waren auch immer mit bei den Spielen, waren auch vorher schon beim Confed Cup. Haben Sie irgendetwas festgestellt am Fußball, was völlig anders war, als Sie es vorher erwartet hätten?
Nee, überhaupt nichts. Also auch die Atmosphäre in so einer Kabine und die Abläufe in so einer Kabine sind genau dem ähnlich wie in jeder anderen Liga auch.
Sie hatten mehr als 100 Stunden Filmmaterial. War das die Leistung, sich letztendlich dann von so vielen Stunden zu trennen? Oder was ist die größte Leistung bei diesem Film?
Na, das kann ich ja immer nicht beurteilen. Also,
weil ein Drehbuch hätten Sie ja nicht besser schreiben können.
Ja, das ist genauso gekommen, wie ich es gehofft hatte. Fast genauso. Natürlich, wäre auch mir lieber gewesen, die hätten das Halbfinale nicht verloren und wären vielleicht Weltmeister geworden. Aber für den Film war es eigentlich besser so. Also es hat ja mit Drama zu tun. Film ist ja immer Drama. Und es war schon ein großes Drama. Diese Niederlage hatte dann aber auch wieder ein Happy End mit dem Spiel um Platz 3, was ja gegen Portugal gewonnen wurde. Hier in Stuttgart übrigens, also besser hätte man es nicht schreiben können.
Sind doch sowieso wahrscheinlich auch immer die Sympathischeren, die dann letztendlich nicht ganz oben auf dem Treppchen stehen, sondern vielleicht einen darunter, oder?
Ja, obwohl ich sagen muss, 2014 fand ich die auch noch sympathisch. Da waren sie Weltmeister. Die Argentinier fand ich nicht so sympathisch und die waren zwei. Also man kann es auch nicht verallgemeinern.
Damals war Jürgen Klinsmann Trainer. Sehen Sie heute noch etwas von dem, was er damals angefangen hat in der Nationalmannschaft, jetzt unter Jogi Löw?
Ja, absolut. Also, dass sie jetzt Weltmeister wurden 2014, hat auch mit Jürgen Klinsmann zu tun, der einfach Dinge geändert hat, also zeitgemäß flache Hierarchien eingeführt hat und Leute eingestellt hat, vor allem im medizinisch-psychologischen Bereich, die jetzt immer noch da arbeiten.
Vieles wurde ja auch sehr kritisiert.
Ja, wie das in dem Land halt so ist, ne? Aber ich weiß gar nicht mehr, was so kritisiert wurde. Aber
ich erinnere mich allein an die Buddhas, da gab es eine große Diskussion, die er im Trainingslager aufgestellt
hat. Ja,
das
war dann später. Ja, ja. Aber das wird dann aber auch so hochgekocht. Da stand halt ein Buddha. Das, bei mir zu Hause steht auch einer. Also das hat auch nichts jetzt.
Mit der Leistung zu tun.
Nee, ja. Nee, ob da einer steht oder nicht, ist wirklich kein Unterschied. Und das weiß auch Jürgen Klinsmann. Also da bin ich ziemlich sicher. Also das wurde auch mal wieder maßlos übertrieben.
Hat es Sie dann, als Sie so hautnah mit dabei waren, auch bei der Weltmeisterschaft, hat es Sie dann doch noch gejuckt, auch selber nochmal zu spielen, weil Sie ja auch damals eine Spielerkarriere vor sich hatten?
Nee, überhaupt nicht, weil da sind die Niveauunterschiede ja noch viel größer.
Aber dass man eine Begeisterung wiederbekommt und sagt, ach, jetzt würde ich auch gerne nochmal am Platz stehen, bei der Altherrenmannschaft.
Nee, überhaupt nicht. Also das habe ich ja vor... Ja, damals, was ist ja 2006, ist ja schon eine Weile her, da habe ich ja noch ein bisschen gespielt. Also die Betreuer haben untereinander auch immer gespielt. Da konnte ich einigermaßen mithalten. Relativ schnell danach habe ich gesehen, dass Leute in meinem Alter sich schon beim Warmlaufen das Kreuzband reißen. Und dann habe ich irgendwann gesagt, jetzt höre ich auf. Und es fiel mir auch überhaupt nicht schwer.
Es schrieb mal jemand, Sönke Wortmann und Musik, immer eine besondere Geschichte. Die Auswahl, stilsicher, geschmackvoll, unabhängig. Geht die Filmmusik auch immer auf Ihr Konto?
Ja, schon auf meins und auch auf die des jeweiligen Filmkomponisten. Das ist eine Zusammenarbeit, die da stattfindet. Und ich finde Musik auch ganz entscheidend für das Gelingen eines Films. Also für mich ist ja, ich will ein bestimmtes Gefühl beim Zuschauer dann auch hervorrufen. Bei Sommerfest ist es Melancholie, würde ich mal sagen, so als Überschrift.
Wann ist denn Filmmusik gut?
Wenn sie richtig ist, wenn sie adäquat ist. Also es ist ja ein relativ kleiner, lakonischer Film. Wenn ich jetzt mit dem SWR-Rundfunkorchester das bebilde, also untermalen würde, wäre es sicher verkehrt. Ein Film wie Die Päpstin muss genauso einen Soundtrack haben. Also groß und orchestral eben. Und der neue Film hat eine sehr kleine, aber feine und wie ich finde, sehr, sehr gelungene Filmmusik.
Es sagte jemand mal, Filmmusik ist dann gut, wenn man sie gar nicht wahrnimmt. Das fand ich eigentlich ganz schön.
Ja, das ist oft so. Das ist nicht verkehrt. Es gibt aber auch Momente, wo man sie sehr wohl wahrnimmt. Also ich zumindest und denke, wow, was für eine tolle Filmmusik. Die Variante gibt's auch.
Beschreiben Sie uns die Szene aus Sommerfest, wo das genau passiert?
Wow, was für eine tolle Filmmusik. Ja. Naja, wir haben versucht, ein Gefühl von Heimat zu vermitteln mit der Musik. Und da es ja im Ruhrgebiet, wo der Film spielt, keine Musik gibt, die genau das ausdrückt, außer vielleicht Schlager oder Bergwerkschöre, die aber auch unpassend waren, sind wir auf spanische Gitarre gekommen. Und also ganz viel wird also nur auf akustischer Gitarre begleitet und es hat sowas Spanisches, ist zwar nicht unsere Heimat, aber doch ein Gefühl von Heimat.
Ihre Heimat ist Mahl, eben auch im Ruhrgebiet, die drei Dinge, die man über Mahl wissen muss.
Ich weiß nicht, ob man etwas wissen muss. Es ist eine Stadt, die jetzt nicht so viel zu bieten hat, aber dann doch letztendlich und es hat eine sehr interessante Architektur. Relativ früh schon bekommen in den 60ern, die ja, da haben sich ein paar Architekten ausprobieren dürfen und es ist heute, steht es immer noch da und für mich eine schöne Erinnerung. Es gibt den Adolf-Grimme-Preis, das ist Deutschlands bekanntester Fernsehpreis.
Haben Sie vor 10 Jahren bekommen für Deutschland ein Sommermärchen?
Stimmt, jetzt muss ich sagen. Ja, das war schön, auch so mal wieder in die Heimatstadt zurückzukommen und so einen Preis zu gewinnen. Das war natürlich toll. Also das war das Zweite. Und das Dritte ist wahrscheinlich der TSV Malhöls.
In dem Sie aber nie Mitglied waren, nehme ich an, oder doch?
Doch, da habe ich als kleiner Junge Fußball gespielt.
Wir wollten über Preisverleihungen sprechen. Wie ist Ihr Verhältnis zu Preisen?
Also ich freue mich schon, wenn ich einen gewinne. Es ist aber so, dass mir klar ist, dass Preise auch sehr viel Glückssache sind. Sie werden ja meist von einer Jury ausgewählt oder verteilt und freue mich dann, wenn eine Jury meint, dass ich das verdient hätte. Aber das Glück ist, eine andere Jury hätte vielleicht vollkommen anders entschieden. Es ist immer Geschmackssache, deswegen freue ich mich, aber ich nehme es auch nicht allzu ernst.
Wie ist das, wenn ein Film auch unterstützt wird von der Filmförderung? Muss man dann vielleicht auch politisch korrekter vorgehen, als man das eigentlich tun würde?
Nee, warum sollte man?
Ich hörte jetzt die Macher von Ficke Fische, auch einen Film, der gerade angelaufen
ist.
Wie
heißt der?
Ficke Fische heißt der. Der heißt tatsächlich so. Und die hatten ein Angebot wohl bekommen zur Filmförderung und haben dann gesagt, nee, dann können wir den Film aber gar nicht so machen, wie wir es eigentlich machen wollen. Und ich kam jetzt drauf, weil es bei Ihnen wohl auch eine Filmförderung gab von dem Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien. Da denkt man dann ja auch gleich, dass die vielleicht auch irgendwas im Kopf haben mit, ja, das muss dann politisch korrekt sein.
Nee, überhaupt nicht. Also das ist vielleicht ein Vorurteil. Also ich habe, jeder Kinofilm wird eigentlich gefördert, mal per Wirtschaftsförderung, da gibt es so Länderförderung oder auch als Kulturförderung. Aber da wurde noch nicht einmal irgendwas mehr reingeredet oder etwas verlangt oder suggeriert, es besser so oder so zu tun. Überhaupt nicht. Das, dafür sind wir in diesem Land ja dann doch, es ist ja nicht, wie soll ich sagen, dann doch nicht China, wo man das so direkt bestimmen kann. Überhaupt nicht.
Aber geht es Ihnen beim Drehbuchschreiben dann manchmal so, dass Sie eigentlich gerne was extremer schreiben würden und dann denken, ah, Moment, es sollen ja möglichst viele Menschen sehen, dann muss ich es doch vielleicht nochmal etwas zurücknehmen?
Nee, auch nicht. Man kann es ja vorher auch gar nicht so einschätzen. Also vielleicht ist das Extreme ja genau das Richtige und spricht dann gerade deswegen viele Leute an. Also deswegen, wenn ich ein Drehbuch schreibe, ich schreibe das dahin, was ich für richtig halte und dann hoffe, da meine Mehrheiten für zu bekommen.
Und beim Filmemacher ist die erste Morgenlektüre dann immer welche, wenn der Film gerade neu gestartet ist?
Ja, das sind dann natürlich die Zuschauerzahlen und da die dann ab Sonntag relevant sind. Ne? Also das erste Wochenende ist relativ entscheidend, weil da entscheidet sich dann auch, bleibt der Film auch in den größeren, in den besseren Kinos, ja, wo dann wieder mehr Leute kommen. Und da werden wir Sonntag bzw. Montagvormittag sehen, wo die Reise hingeht.
Und da hoffen Sie wahrscheinlich auf Regen, oder? Und das sieht sogar gut aus dafür.
Ja, ich höre ja immer hier gerade auch schon mal die Wettervorhersage gehört. Das ist absolut in meinem Sinne.
Also ich sage Dankeschön für den Besuch, Sönke Wortmann. Aber wir hören noch einen Song jetzt, den Sie sich auch gewünscht haben, nämlich zu Max Rabe. Und die Geschichte müssen Sie uns auch noch verraten.
Ja, Max Rabe kenne ich schon sehr lange und sein Palastorchester. Zum ersten Mal haben wir zusammengearbeitet bei dem Film Der bewegte Mann. Da kam die live vor und haben dann auch ganz viel zum Soundtrack beigetragen. Vor ein paar Jahren habe ich dann einen Dokumentarfilm produziert, Max Rabe in Israel, was wahnsinnig spannend war, weil das sind ja deutsche Texte in israelischen Ohren, ist ja immer noch ein großes Problem. Waren aber teilweise jüdische Komponisten und Textdichter. Also es war eine irgendwie was ganz Schräges, Tolles, eine tolle Erfahrung. Und da haben die am Schluss immer gespielt, ein Lied, das heißt A Cappella, gib mir den letzten Abschiedskuss.
Eins gehört.